ARD.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, zeigt sich in der ARD besorgt über das Schicksal seiner Landsleute in den russisch besetzten Gebieten und den möglichen Folgen weit über das aktuelle Kriegsgebiet hinaus.
Der Zeitplan für das Präsidententreffen von Trump und Putin in Alaska steht jetzt auch im Detail.
Im Vorfeld berät Präsident Zelensky mit Premier Starmer in London.
Israel benötigt offenbar 100.000 Reservisten für die Pläne der Regierung zur Ausweitung des Krieges in Gaza.
Deutsche Städte wollen verletzten Kindern aus dem Gazastreifen helfen. Auch dazu mehr in dieser Ausgabe.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 14. August um 16 Uhr. Der britische Premier Starmer hat heute den ukrainischen Präsidenten Zelensky in London empfangen. Eine weitere Station im Vorfeld des Alaska-Gipfels, um Schlimmes zu verhindern?
Gestern hatte Zelensky ja von Berlin aus an Videokonferenzen mit US-Präsident Trump und mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs teilgenommen. Denn bei Zelensky und anderen Europäern geht die Sorge um, dass der bilaterale Trump-Putin-Gipfel in Alaska sie und ihre Interessen vernachlässigen könnte. Unsere Korrespondentin in London, Franziska Hoppen, berichtet über das Arbeitstreffen von Starmer und Zelensky in Downing Street.
There he is.
Good morning, President Zelensky.
Herzliches Lächeln, eine enge Umarmung. Das Treffen von Premierminister Keir Starmer und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in der 10 Downing Street, einen Tag vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin in Alaska, sollte wohl auch ein Zeichen sein, dass die europäischen Partner der Ukraine fest entschlossen hinter ihr stehen. Doch ob Trump das beeindrucken wird, das versuchten auch die Reporter zu klären.
Is President Trump listening to you, Prime Minister? Is he listening to you, Mr. President?
Ob Trump auf den Premier, auf Zelensky höre. Doch die beiden Länderchefs verschwanden hinter der schwarzen Tür. In den letzten Tagen hielt sich Premierminister Starmer zurück mit öffentlichen Äußerungen oder Kritik an US-Präsident Trump. Er setzt lieber auf Einwirken hinter den Kulissen, bemüht sich immer wieder, gemeinsam mit den Partnern in der EU den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Kein Abkommen ohne die Ukraine, keine Nötigung zu Gebietsabtretungen. Sir Alex Younger, ehemaliger Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, lobt diese Herangehensweise.
I think Europe.
Ich denke, dass Europa Selbstbewusstsein zeigt, einen Plan hat. Und auch wenn sie jetzt von den Gesprächen ausgeschlossen werden, sie bleiben wichtig. Die Europäer haben sich äußerst wirkungsvoll zusammengeschlossen, um Putins und Trumps Handlungen spürbare Konsequenzen folgen zu lassen. Ich gehe sogar noch weiter. Wir kommen auch an einen Punkt, an dem Europa tatsächlich den Beitrag der USA wirksam ersetzen kann. Und anscheinend könnte dieses neue Partnernetzwerk mit seiner Vehemenz tatsächlich auf Trump eingewirkt haben. Laut US-Medienberichten soll der US-Präsident bei der Videoschalte mit europäischen Staats- und Regierungschefs gestern Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine in Aussicht gestellt haben. Außerdem habe Trump Zelensky und den Verbündeten zugesichert, morgen mit Putin nicht über eine Aufteilung des ukrainischen Staatsgebietes zu verhandeln. Und Großbritanniens Außenminister David Lammy versteht sich plötzlich blendend mit US-Vize J.D. Vance, der in Großbritannien gerade Urlaub macht. Und dennoch ist Sir Alex pessimistisch, denn es gäbe keine Hinweise, dass Putin einlenken und von seinem Kurs abweichen könnte, erklärte er im BBC-Radio. Er sprach sich dafür aus, über Sanktionen den Druck auf Russland zu erhöhen. Dort sehe er Spielraum. Die USA unterschätzen die Wirkung von Zwangsmaßnahmen, die Idee von Sekundärsanktionen und die Bekanntgabe von Waffenlieferungen an die Ukraine, über die Trump jetzt widerspricht. Das funktioniert. Es gibt einen Weg, das zu bewältigen. Premierminister Starmer gibt sich derweil weiter als Brückenbauer zwischen der Ukraine und den Europäern auf der einen Seite und den USA auf der anderen. Nachdem er Präsident Zelensky nach etwa einer Stunde wieder verabschiedet hatte, teilte 10 Downing Street mit, beide Länderchefs seien sich einig gewesen, dass ein starkes Gefühl der Einheit und eine feste Entschlossenheit herrsche, einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu erreichen. Doch das Gespräch morgen werde nur eine Chance für Fortschritte bieten, wenn Putin beweise, dass er es mit dem Frieden ernst meine.
Die Spannung vor dem morgigen Gespräch zwischen US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin steigt ja nun wirklich stündlich. Wann geht's denn jetzt eigentlich los?
Derzeit heißt es aus Moskau, das Treffen auf der US-Militärbasis Elmendorf Richardson bei Anchorage starte um 11:30 lokaler Zeit. Das ist 22:30 am Abend in Mitteleuropa. Vorgesehen sei ein Einzeltreffen von Trump und Putin, nur begleitet von Übersetzern. Zudem solle es ein Arbeitsfrühstück der beiden Präsidenten zusammen mit ihren Verhandlungsdelegationen geben. Danach sei eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump geplant. Was für ein historischer Auftritt. So es denn so kommt.
Ja, und es gibt ja auch bereits eine erste Reaktion des Kreml-Chefs.
Genau. Putin hat vor seinem Treffen mit Trump die amerikanische Initiative zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gelobt. Die US-Regierung unternehme energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Kämpfe zu beenden und zu Vereinbarungen zu gelangen, die alle beteiligten Parteien zufriedenstellten. So der Kreml-Chef. Lassen wir uns überraschen.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, hat ja auch nochmal klargemacht, was Kiew sich vorstellt im Vorfeld des Präsidententreffens in Alaska.
Ja, nach den Worten von Makejew ist eine Feuerpause für die Ukraine Voraussetzung für eventuelle Verhandlungen mit Russland. Etwaige Gebietsabtretungen lehnte Makejew in der ARD ab. Russland habe zwar ukrainische Gebiete unter Kontrolle, aber...
Das war zuerst Krim und Donbass. Dann haben sie mit Großinvasion heutzutage ungefähr 20% unseres Territoriums unter Kontrolle. Und mein Präsident war auch ganz klar, wenn wir das verschlucken, da kommt es bestimmt zu einer zweiten und dritten Teilung, weil so wird ein Aggressor einfach unterstützt und Völkerrecht total vernichtet. Deswegen müssten wir aber auch nicht nur um Territorien sprechen, sondern um Millionen und Millionen von Menschen, die auf diesen Territorien leben.
Gibt es jetzt eigentlich auch Hinweise, was die Bundesbürger so denken über den Gipfel?
Die meisten Deutschen glauben offenbar nicht, dass es bei dem Treffen von Trump und Putin eine Waffenruhe gibt. Nur 13% der Befragten einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF denken, dass es zu einem Ende der Kämpfe kommen kann. Das wird von 84% bezweifelt. Und laut der Umfrage glauben nur 14%, Putin habe ein ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe. Also Euphorie klingt anders.
Ja, und der Krieg in der Ukraine verschlingt Unsummen. Und woher kommt jetzt dieses Geld eigentlich?
Um den dringendsten Bedarf der Ukraine an Militärgerät weiter zu decken, ist Deutschland neben anderen Alliierten bereit, eines der ersten umfassenden Unterstützungspakete im Rahmen des sogenannten PURL-Mechanismus, Prioritized Ukraine Requirements List, zu finanzieren. Gesamtwert bis zu 500 Millionen US-Dollar. Unser Korrespondent Stefan Stuchlik in Berlin erläutert in seinem Stichwort, wie das funktioniert. Und betont, dass der neue Mechanismus eine Anpassung an die Realität sei. Die Ukraine bekomme schneller passgenaue Hilfe und der neue Mechanismus trage der Tatsache Rechnung, dass sich die USA aus der Solidarität der Ukraine-Unterstützer verabschiedet hätten.
500 Millionen Euro. Das ist der Umfang des neuen Unterstützungspaketes der Bundesregierung für die Ukraine. Eine halbe Milliarde Euro. Es passt zu dem Bild, das es von Kanzler Merz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin gab. Deutschland steht fest an der Seite von Kiew. Viele Hilfspakete hat Berlin schon geschnürt, doch dieses Paket ist etwas Besonderes, denn es wird über einen neuen NATO-Mechanismus bezahlt, der den umständlichen Namen Prioritized Ukraine Requirement List trägt. Ihn gibt es erst seit ein paar Wochen. Und Deutschland ist eines der ersten NATO-Mitglieder, das ihn nutzt. Die Niederlande und die skandinavischen Staaten haben bereits jeweils eine halbe Milliarde Euro eingezahlt. Bemerkenswert ist der Mechanismus, weil er zwei Sachen in der Ukraine-Hilfe grundlegend ändert. Zum einen soll an Kiew schnellstmöglich das geliefert werden, was dort am dringendsten gebraucht wird. Das klingt eigentlich selbstverständlich, aber wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht, wird man feststellen, dass die Ukraine zwar viele militärische Güter bekommen hat, aber bei Weitem nicht immer die, die gerade benötigt wurden. Und zum Zweiten, mit dem Geld werden ausschließlich US-Rüstungsgüter eingekauft. Die USA ist zwar Teil der NATO, liefert aber nicht mehr wie alle anderen Staaten auf Kosten ihrer Steuerzahler an die Ukraine, sondern lässt sich die Hilfe neuerdings von den anderen NATO-Staaten bezahlen.
Und es gibt auch schon Reaktionen auf dieses frisch geschnürte Paket.
Jawohl. NATO-Generalsekretär Rutte hat Deutschland für die Kofinanzierung des US-Waffenpakets für die Ukraine ausdrücklich gedankt. Die Ankündigung unterstreiche einmal mehr die Bereitschaft Berlins, dem ukrainischen Volk bei der Verteidigung seiner Freiheit und Souveränität zu helfen. Berlin gehe mit der Finanzierung erneut bei der Hilfe für Kiew voran, lobte der Generalsekretär des Bündnisses.
Ja, und wir beschäftigen uns heute natürlich auch mit dem Nahen Osten. Dort gibt es neue Hinweise, was die Pläne von Ministerpräsident Netanyahu für den Gazastreifen auch innerisraelisch bedeuten könnten.
Netanyahu will den Gaza-Krieg ja ausweiten. Dafür müssen laut einem Medienbericht bis zu 100.000 Reservisten mobilisiert werden. Die Zeitung Yediot Acharonot schreibt weiter, es handle sich dabei um eine Schätzung auf Basis von Einsatzplänen, die Generalstabschef Izamir gestern genehmigt hatte. Dieser Plan folgt ja dem Beschluss des Sicherheitskabinetts von vergangener Woche, nachdem indirekte Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine neue Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln erfolglos geblieben waren.
Ja, was ist der Plan genau?
Israels neuer Kriegsplan sieht, laut Ministerpräsident Netanyahu, neben der Einnahme der Stadt Gaza auch vor, die Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens zu zerschlagen. Der Zeitung zufolge rechnen Experten damit, dass Kämpfe mit der Terrororganisation in der Stadt Gaza noch weit bis ins kommende Jahr dauern könnten. Besonders in Hochhausvierteln im Westen der Küstenstadt sowie in anderen nördlichen Teilen des Gazastreifens.
Ja, eine ganz entscheidende Frage, steht das Militär eigentlich voll dahinter?
Vergangene Woche hatte der Generalstabschef davor gewarnt, den Gazastreifen vollständig zu erobern. Er verwies auf Personalmangel und die Erschöpfung der eingesetzten Soldaten. Außerdem gefährde ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza das Leben der Geiseln. Seine Rufe blieben ungehört, das Sicherheitskabinett folgte Netanyahu.
Und auch für das Westjordanland ist ja offenbar kaum eine Verschnaufpause in Sicht.
Der ultrarechte israelische Finanzminister Smotrich hat den Bau neuer Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland angekündigt. Der Ressortchef hat heute wörtlich gesagt, diese Realität begräbt endlich die Vorstellung eines palästinensischen Staats, weil es nichts und niemanden zum Anerkennen gibt. Jeder in der Welt, der heute versucht, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, wird von uns am Boden eine Antwort erhalten, so Smotrich. Zugleich drohte der Minister auch, das gesamte Gebiet zu annektieren.
Ja, aber es gibt auch bereits mehrere Staaten, die beabsichtigen, einen Staat Palästina anzuerkennen.
Frankreich beispielsweise will den Schritt im September bei der UN-Vollversammlung offiziell machen.
Und das finden auch die meisten Bürger Israels, ist die richtige Entscheidung?
Auf keinen Fall. Die außerparlamentarische Friedensgruppe Peace Now etwa verurteilt das Bauvorhaben. Es sei tödlich für die Zukunft Israels und für jede Chance, eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung zu erzielen. Damit werde dafür gesorgt, dass es noch viele weitere Jahre des Blutvergießens gebe, so die Aktivisten von Peace Now. Kritiker des Bauplans befürchten, dass das neue Siedlungsprojekt die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern könnte, weil es das Westjordanland praktisch in zwei Teile aufspalten würde.
Ja, kommen wir nochmal zurück zu den kleinsten Opfern des Konflikts. Das Elend der Kinder, insbesondere im Gazastreifen, lässt auch in Deutschland viele politisch Verantwortliche nicht kalt. Und das ist ja auch gestern in Hannover am Abend deutlich geworden, richtig?
Ja, genau. Der niedersächsische Ministerpräsident Lies hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der Bund die Hilfsinitiative deutscher Städte für Kinder aus dem Gazastreifen unterstützen wird. Wohlgemerkt ohne Ansehen der jeweiligen Religion. Er habe entsprechende Briefe an Außenminister Wadephul und Bundesinnenminister Dobrindt geschrieben und sie gebeten, die Aktion mitzutragen. Lies äußerte sich nach einem Gespräch mit Vertretern von jüdischen und palästinensischen Gemeinden in Niedersachsen. Und der Regierungschef fand schon durchaus deutliche Worte.
Wir wollen Kindern, die besonders betroffen sind, aus dem Gazastreifen, unabhängig ob aus Palästina oder aus Israel, wir wollen denen Unterstützung zukommen lassen. Das darf jetzt nicht zu einer politischen Diskussion werden. Das ist ein starkes, ein wichtiges und von vielen gesellschaftlichen Gruppen getragenes Zeichen im Sinne der humanitären Hilfe.
Ja, das ist ja nun eigentlich eine ganz grundanständige Geste. Wieso ist diese Geste zu einem Politikum geworden?
Naja, zuvor hatte es ablehnende Signale aus dem Auswärtigen Amt gegeben. Staatsministerin Güler hatte in einem Interview wörtlich gesagt, die Idee sei nett für den Wahlkampf. Den Menschen selbst helfe sie aber nicht. Ein Sprecher von Außenminister Wadephul ist aber vorsichtig zurückgerudert inzwischen und hat betont, die geplante Gaza-Hilfe sei wichtig und werde geprüft.
Und was hat nun der Bund eigentlich mit der Initiative deutscher Städte zu schaffen?
Der Bund muss die nötigen Visa ausstellen, sowie die Auswahl und den Transport der Kinder organisieren. Hannovers Oberbürgermeister Onay hatte die Aktion ja Ende Juli vorgestellt. Inzwischen beteiligen sich 8 Städte, darunter Düsseldorf, Bonn, Kiel, Leipzig, Freiburg und Aachen. Und es melden sich der palästinensischen Gemeinde in Hannover zufolge auch Ärzte, Krankenhäuser und sogar Privatleute, die Kinder bei sich aufnehmen und helfen wollen. Das Echo reiche von Südbayern bis zur Ostsee. Bundesweiter Anstand, so würde ich das mal nennen.
Ja, und das war unsere heutige Ausgabe von Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke, bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.